Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir haben gerade gesungen, an deiner Rede will ich bleiben, Gott redet. Und wir gehen heute in den ersten Petrusbrief und werden diese neue Reihe starten, von der ich schon gesprochen habe. Und die Wortverkündigung ist heute nur 1. Petrus 1 und 2. Ich lese aber trotzdem die ersten 12 Verse des Briefes. Also die Verse 1, 2 sind Grundlage der Predigt und ich lese uns ab Vers 1 bis Vers 12. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Friede werden euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Die werden der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir springen von ganz vorne in der Bibel nach fast ganz hinten. Ja, nach unserer Reihe durch die ersten 11 Kapitel der Bibel wollen wir uns jetzt in der nächsten Reihe mit dem ersten Petrusbrief beschäftigen. Warum der erste Petrusbrief? Der Hauptgrund, warum ich ihn ausgewählt habe, ist, Petrus ermutigt in diesem Brief Christen, die in einer Welt leben, die dem Christentum immer feindlicher gesinnt ist. Petrus zeigt diesen Christen konkret, wie ein Leben als Christ in so einer Welt aussehen soll. Ja, als dieser Brief geschrieben wurde, befinden wir uns ungefähr im Jahr 60 nach Christus im Römischen Reich. Jesus ist seit ungefähr 30 Jahren wieder im Himmel und die Apostel verbreiteten seine Botschaft im gesamten Mittelmeerraum, im gesamten Römischen Reich und die Gemeinden wuchsen. Aber nicht jedem gefiel das, ja, vor allem nicht den Juden. Die hatten im Römischen Reich so eine Sonderstellung, also so Sonderrechte. Normalerweise musste jeder, der im Römischen Reich lebte, dem Kaiser Opfer darbringen. Aber die Römer hatten keine Lust, sich mit den störrischen Juden anzulegen, also haben sie beschlossen, okay, die einzige Religion, die das nicht muss, das sind die Juden. Und anfangs waren die Christen in dieser Ausnahmeregelung mit drin, weil die Römer dachten, naja, die Christen, das ist sowieso eher so eine jüdische Sekte. Aber das wollten die Juden auf Dauer nicht auf sich sitzen lassen. Und so versuchten sie den Römern mit der Zeit deutlich zu machen, hey, die Christen, die sind keine Sekte von uns. Und je mehr das in Rom bekannt wurde und sich rumsprach, desto mehr Probleme bekamen die Christen. Denn plötzlich mussten auch sie in manchen Regionen zumindest dem Kaiser Opfer darbringen. Das ging natürlich nicht als Christ. Als Petrus diesen ersten Petrusbrief schrieb, da war die Situation noch recht entspannt. Ja, noch war es nicht so, dass Christen jetzt ins Gefängnis geworfen wurden. Es gab auch noch keine Christen, die den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden. Aber man konnte irgendwie spüren, der Wind hat sich gedreht. Ja, die Christen wurden immer mehr und es wurde immer bekannter, wer diese Christen waren. Seltsame Leute. Ja, die glauben, dass es nur einen Gott gibt, den man anbeten darf. Ja, dann treffen sie sich und sie trinken Wein zusammen und reden dann davon, dass es Blut ist. Ja, essen die vielleicht Kinder? Ja, und diese Menschen, die lassen sich für ihren Glauben aussagen. Sind die vielleicht verrückt? Sind es vielleicht so religiöse Fanatiker? Sind die gefährlich? Ja, und dann deren Männer. Ja, die heiraten eine Frau und sind dann dieser Frau ihr Leben lang treu. Leben die hinterm Mond? Ja, Christ zu sein brachte dich damals noch nicht ins Gefängnis. Aber Christ zu sein gefährdete andere Dinge. Deinen guten Ruf, deine Beliebtheit und vor allem dein entspanntes Leben. Ja, die Leute fingen an, über dich zu tuscheln, dich vielleicht zu meiden, sich über dich lustig zu machen. In vielen Bereichen merkten die Christen, irgendwie gehöre ich hier nicht so richtig dazu. Und in dieser Situation bekamen sie eines Tages von Petrus diesen Brief. Nochmal die Frage, warum habe ich diesen ersten Petrusbrief für euch ausgewählt? Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, die Zeit damals im Römischen Reich, im Jahr 60 und das Leben im Jahr 2021 in Deutschland, das ist für Christen irgendwie gar nicht so unähnlich. Ja, auch heute ist es ja bei uns so, als Christ landet man nicht im Gefängnis. Vielleicht kommt es irgendwann mal, Gott möge uns davor bewahren. Aber was auf jeden Fall der Fall ist, als Christ spürst du Gegenwind. Und wenn du noch keinen Gegenwind als Christ gespürt hast, dann wirst du ihn bald spüren, zumindest wenn du treu zu Jesus stehst. Und wie kann man jetzt als Christ in so einer Welt leben? Leben ohne zu verzweifeln, leben ohne den Kopf in den Sand zu stecken, aber auch leben ohne jetzt das alles irgendwie naiv zu sehen. Und das ist genau die Frage, die Petrus uns in seinem ersten Brief beantwortet. Wie soll ich leben in einer Gesellschaft, die dem Christentum mehr und mehr feindlich gegenüber eingestellt ist? Aber wie beginnt Petrus diesen Brief, wo er uns das verrät, wie man leben soll in so einer Welt? Er beginnt ihn nicht mit 10 Lebensregeln, wie man als Christ denn jetzt in dieser Welt überleben soll. Erstens, zweitens, drittens, siebtens, zehntens. Keine Frage, Petrus wird im Verlauf seines Briefes sehr konkret. Er erklärt für verschiedene Bereiche deines Lebens, wie es konkret aussieht, als Christ in einer Welt zu leben, wo du nicht so richtig dazugehörst. Wie soll ich mich verhalten gegenüber einer Regierung, die gegen Gott eingestellt ist? Wie soll ich mich verhalten gegenüber meinem Ehepartner, gerade dann, wenn er vielleicht kein Christ ist? Wie soll ich mich verhalten auf der Arbeit? Wie soll ich mich verhalten in der Gemeinde? Petrus wird sehr konkret in seinem Brief, aber nicht hier am Anfang. Am Anfang geht es nicht darum, wie man konkret in so einer Welt als Christ leben soll, sondern am Anfang geht es darum, wer wir als Christen in dieser Welt sind. Oder anders formuliert, Petrus spricht am Anfang über unsere Identität. Denn seitdem du Christ bist, hast du eine neue Identität. Und das ist mein Thema für heute, deine neue Identität als Christ. Ich habe 3 Dinge über diese Identität, die wir uns anschauen wollen. Deine neue Identität als Christ ist erstens eine exotische Identität, zweitens eine geschenkte Identität und drittens eine abhängige Identität. Deine neue Identität als Christ ist erstens eine exotische, zweitens eine geschenkte und drittens eine abhängige Identität. Die Frage für heute Morgen ist also, wer bist du als Christ in dieser Welt? Die ersten beiden Verse geben uns schon die Antwort auf diese Frage. Und der Rest des Briefes erklärt eigentlich nur noch konkret, wie das jetzt aussieht. Wer bist du als Christ? Petrus sagt in Kurzform in den ersten beiden Versen, du bist ein erwählter, geheiligter, befreiter Fremdling. Oder anders formuliert, du bist ein erwählter, geheiligter, befreiter Exot. Und als erstes wollen wir uns anschauen, was es bedeutet, dass du ein Fremdling bzw. ein Exot bist. Das ist mein erster Punkt. Deine neue Identität als Christ ist eine exotische Identität. Wir lesen in Vers 1, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Die Gegenden, die er hier aufzählt, habt ihr vielleicht noch nie gehört. Galatien kennt man vielleicht vom Galaterbrief, aber sonst. Das sind alles Provinzen des Römischen Reiches. Und sie befinden sich alle in dem Land, was man heute als Türkei kennt. Damals nannte man es Kleinasien. Und in Kleinasien sind in den letzten Jahren eben viele Gemeinden entstanden. Paulus war dort auf seinen Missionsreisen gewesen. Bei Petrus, also dem Autor dieses Briefes, wissen wir es gar nicht genau. Es kann auch sein, dass er die Gemeinden nur vom Hörensagen kannte. Aber in dieser Gegend gab es jetzt eben Christen. Und die Christen waren jetzt langsam eben auf dem Radar. Und da regte sich Widerstand in der Gesellschaft. Einerseits von den Juden, das hatten wir schon, und aber auch natürlich von den Heiden. Über sie wurde getuschelt, auf sie wurde gezeigt, sie wurden belächelt. Diese Sekte, diese Verrückten. Und so nennt Petrus sie auch Fremdlinge in der Zerstreuung, hier in Vers 1. Ja, diese beiden Wörter sind ganz zentral heute Morgen. Fremdlinge in der Zerstreuung. Das Wort Fremdling beschreibt jemanden, der im Ausland lebt, weit weg von zu Hause. Er ist dort, wie das Wort sagt, fremd. Er ist dort, wir können auch sagen, ein Exot. Also jemand, den man jetzt nicht gleich hasst. Aber jemand, bei dem auch klar ist, der gehört hier irgendwie nicht so richtig hin. Und noch deutlicher wird das durch die zweite Beschreibung. Denn Petrus sagt ja, ihr Christen, ihr seid Fremdlinge, Exoten in der Zerstreuung. Was bedeutet dieses in der Zerstreuung? Petrus hatte dieses Wort aus der jüdischen Geschichte übernommen. Gehen wir zurück in die Zeit des Alten Testaments. Da war es ja so, dass Gott dem Abraham versprochen hatte, ich werde dir dieses Land geben. Und dann dauerte es Generationen, bis dann unter Josua das Volk Israel tatsächlich das Land Kanaan eroberte und das Land Israel dann dem Volk Gottes gehörte. Und dann wuchs dieses Land und es hat immer besser geklappt. Dann gab es diese vorbildlichen Könige wie David und Salomo. Aber dann nach David und Salomo lesen wir auch, wie dieses Volk dann langsam immer mehr gegen Gott rebellierte. Es wurde gottlos, es gab sich dem Götzendienst hin. Und irgendwann hat Gott gesagt, es reicht. Und er hat zwei große Völker aufstehen lassen, die Assyrer und die Babylonier. Und diese beiden Völker haben dann das Volk Israel in die Gefangenschaft geschleppt. Das kennt ihr vielleicht aus den Geschichten vom Propheten Daniel zum Beispiel. Und es dauerte 70 Jahre, da kehrte das Volk dann aus der Gefangenschaft zurück. Das ist die Geschichte von Esra und Nehemia. Sie kehrten zurück in dieses Land und sie bauten Jerusalem wieder auf und auch den Tempel. Aber das Traurige war, nur ein Bruchteil der Juden, die verschleppt worden waren, kehrte auch wirklich zurück. Die meisten von ihnen hatten sich im gesamten Mittelmeerraum verteilt. Das heißt, zur Zeit von Jesus gab es in jeder größeren Stadt, im gesamten Mittelmeerraum, im gesamten Römischen Reich eine Synagoge und Juden. Es gab also sowohl Juden im verheißenen Land in Israel, das sind die Juden, die wir kennen aus den ganzen Begebenheiten von Jesus, und dann gab es eben die, die irgendwo anders lebten. Und diese Juden nannten die Juden selbst Juden in der Zerstreuung oder in der Diaspora, das ist das griechische Wort. Das war übrigens der Grund, warum die Apostel dann an dem ersten Pfingstfest in Apostelgeschichte 2 in unterschiedlichen Sprachen sprachen. Der Grund dafür war einfach, dass dort Juden zusammenkamen, die völlig unterschiedliche Sprachen redeten, weil sie aus dem gesamten Mittelmeerraum dort zusammenkamen. Es war also so, dass die Juden seit Jahrhunderten, die meisten Juden, gar nicht in Israel lebten, sondern irgendwo anders. Sie waren Fremdlinge in der Zerstreuung. Und jetzt gehen wir zurück zu Vers 1. Das, was für die Juden galt, das wendet Petrus jetzt auf uns Christen an. Und er sagt, so wie die Juden seit Jahrhunderten Fremdlinge in der Zerstreuung sind, überall da, wo sie leben, so seid ihr Christen jetzt in dieser Welt Fremdlinge, Exoten. Ja, Gottes Volk als Fremdlinge, als Exoten, das fing nicht erst mit den Juden an, als sie von großen Mächten über den gesamten Mittelmeerraum zerstreut wurden. Dieses Prinzip finden wir schon ganz am Anfang des Volkes Gottes. Wir haben eben die Geschichte gelesen, wie Abraham von Gott berufen wurde. Und Gott hat ihm große Verheißungen gemacht. Und unter diesen Verheißungen war eben auch der Punkt, du wirst dieses Land bekommen, beziehungsweise deine Nachkommen werden dieses Land bekommen. Und auch Abraham durfte in diesem Land schon leben, aber es gehörte ihm eben noch nicht. Er war in dem verheißenen Land ein Fremdling, ein Exot. Das wurde dann zum Problem, als seine Frau Sarah gestorben war Denn Abraham hatte kein Grundstück, wo er seine Frau begraben konnte. Und das machte immer wieder deutlich, ich habe hier keinen Fußbreit von diesem Land, was wirklich mir gehört. Mir ist alles verheißen, aber jetzt gehört mir eben noch gar nichts. Und er sagte dann zu den Hethitern, mit denen er ein gutes Verhältnis hat, ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein vererbbares Grab bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Ja, die Hethiter haben dem zugestimmt. Wir lesen in dieser Geschichte, was für ein gutes Verhältnis Abraham mit den Hethitern hatte. Aber Abraham wurde in dieser ganzen Begebenheit klar, ich bin hier ein Fremdling. Ich bin hier nicht wirklich zu Hause. Petrus musste dieselbe Erfahrung machen. Ja, genau der Petrus, der diesen Brief hier geschrieben hat. Er stellt sich ja gleich am Anfang vor als Petrus Apostel Jesu Christi. Ja, das war Petrus. Ja, der Chef der Jünger. Immer die größte Kloppe. Vor Selbstbewusstsein strotzte er nur so. Ja, Petrus gehört ja zu der Sorte von Menschen, die immer dann wussten, was sie dachten, wenn sie hörten, was sie sagten. Petrus, er war von Jesus ausgesucht worden. Er durfte 3 Jahre lang mit ihm mitlaufen. Er sah zu, wie Jesus Menschen heilte, wie er Tote auferweckte, Dämonen austrieb, Wasser zu Wein machte, Brote und Fische vermehrte. Er war der, der irgendwann bekannte, Jesus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der, dem Jesus sagte, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Er war aber auch der, der sich sicher war, auch wenn alle anderen dich verlassen, Jesus, ich niemals. Er war auch der, der gerne auf dem Wasser laufen wollte, aber dann seinen Blick auf seine eigene Schwachheit richtete und unterging, von Jesus gerettet werden musste. Und vor allem war Petrus in der Zeit mit Jesus hier auf der Erde ein unzufriedener Fremdling. Ein Fremdling, der keiner sein wollte. Denn nicht nur die Juden, die damals im gesamten Mittelmeerraum lebten, waren in der Zerstreuung, waren Fremdlinge, sondern auch die Juden in Israel. Sie wurden von den Römern besetzt, ausgebeutet und drangsaliert. Und wie die meisten Juden war Petrus darüber extrem frustriert. Ja, seine Hoffnung war, dass Jesus jetzt so eine jüdische Widerstandsarmee aufbauen würde. Also eine Rebellenarmee. Also eine Rebellenarmee würde dann nach Jerusalem ziehen, die Römer aus Jerusalem vertreiben, Jesus würde sich auf den Thron setzen und Petrus wäre dann der erste Mann im Staat. Das war sein Traum. Und Jesus schien der Traumerfüller zu sein. Aber wisst ihr was? Jesus war nicht der Traumerfüller. Jesus machte auch überhaupt keine Anstalten, eine bewaffnete Revolution in Israel zu starten. Am Ende, als sie ihn gefangen nehmen wollten, mit nur einem kleinen Stoßtrupp Soldaten, da ließ er sich sogar ohne Widerstand festnehmen. Ja, und das war der Moment, als für Petrus eine Welt zusammenbrach. Er zog sein Schwert und schlug dem einen Soldaten das Ohr ab. Ja, seine Einstellung war, wenn hier das Jesus-Revolutionsprojekt gerade so krachend scheitert, dann wenigstens ehrenvoll. Die nächsten Wochen waren sehr lehrreich für Petrus. Während dem Tod, der Auferstehung, der Himmelfahrt von Jesus lernte er sehr, sehr viel. Und ganz besonders lernte er, dass die Freunde von Jesus in dieser Welt immer Fremdlinge bleiben werden. Die Freunde von Jesus werden in dieser Welt immer Fremdlinge bleiben. Er lernte, dass Jesus niemals gekommen war, um die fremden Römer zu vertreiben, sondern um Männer wie Petrus zu Fremdlingen in dieser Welt zu machen. Petrus musste das schmerzhaft lernen, aber er lernte es. Und als Fremdling aus Überzeugung schreibt er jetzt an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Wer bist du als Christ? Die erste Antwort, die Petrus hier gibt, ist, du bist ein Fremdling, ein Exot, ein Außenseiter. Ja, nicht unbedingt jemand, den der Staat ins Gefängnis wirft oder tötet, aber auf jeden Fall jemand, dessen Überzeugungen, dessen Lebensstil aneckt und stört. Ich möchte euch einen Bereich zeigen, wo das in unserer Kultur heute besonders deutlich wird. Und es ist der Bereich der Sexualität und der Ethik der Sexualität. Ja, ihr habt das wahrscheinlich alle mitgekriegt, diese Debatte vor einigen Wochen über die Frage, ob man ein Stadion in den Regenbogenfarben anstrahlen soll. Und das hat eine Sache gezeigt. Das Thema ist gerade sehr aktuell in unserer Gesellschaft. Und die stark vertretene Meinung von einer Mehrheit unserer Gesellschaft ist nicht die Position der Bibel. Was bedeutet das für uns als Christen heute im 21. Jahrhundert? Das ist 11 Jahre her, da hat der Theologe Carl Truman zu jungen Christen Folgendes gesagt, ich zitiere. Du veralberst dich selbst, wenn du denkst, du könntest ein bibeltreuer Christ sein und du könntest gleichzeitig in der heutigen Gesellschaft cool sein. Ich sage es dir ganz deutlich, in ein paar Jahren ist es egal, ob du am angesägten Stadtleben teilnimmst, es ist egal, wie viel Fairtrade-Kaffee du trinkst, es ist egal, wie viele Craft-Bier-Sorten du aufzählen kannst und so weiter. Denn in ein paar Jahren wirst du von der Gesellschaft genauso verachtet werden wie ein Rassist, wenn du dich weiterhin zu den biblischen Maßstäben im Bereich der Sexualität bekennst. Zitat Ende. Wie gesagt, es ist 11 Jahre her. Und heute sind wir auf dem besten Weg dahin. Du glaubst, dass Sexualität ausschließlich zwischen einem Mann und einer Frau in der Ehe gedacht ist? Und dass Gott zusätzlich auch noch bestimmt, wer ein Mann und wer eine Frau ist? Aus welchem Mittelalter kommst du denn? Bist du homophob oder so? Das ist, was unsere Gesellschaft antwortet. Und ich habe dieses Thema ausgewählt, weil ich glaube, dass in diesem Bereich vermutlich der gesellschaftliche Druck zurzeit am größten ist. Es gibt andere Themen, wo wir Christen absolute Außenseiter-Exotenpositionen haben. Zum Beispiel die Frage nach der Schöpfung der Evolution oder die Frage nach der Abtreibung. Und das ist ja nichts Schönes. Ja, niemand ist von Natur aus gerne Fremdling oder Außenseiter. Ganz tief in uns allen ist doch der Wunsch, dazu zu gehören. Akzeptiert zu sein, irgendwie beliebt zu sein, irgendwie so ein ruhiges Leben zu haben, wo mich jeder mag, oder? Aber wie Petrus müssen wir lernen, als Christen werden wir in dieser Welt anecken. Dadurch, dass wir Überzeugungen haben, die in dieser Welt als seltsam, bekloppt oder sogar gefährlich angesehen werden. Die Herausforderung für uns heute ist, dass man hier im Westen Jahrhunderte hinter sich hat, in denen wir als Christen das mit dem Fremdlingsein nur manchmal gemerkt haben. Aber wie wir gesehen haben, der Wind wird rauer. Und da sollte jeder von euch sich selbst darauf vorbereiten. Und wenn ihr Eltern seid, auch eure Familie. Ja, fragt zum Beispiel mal die Älteren unter den Russlanddeutschen hier in der Gemeinde, wie es ist, in einem Staat zu leben, in dem man immer wieder vor Augen geführt bekommt, dass man ein Fremdling ist. Oder vielleicht kennst du auch Christen, die in der ehemaligen DDR aufgewachsen sind. Auch die haben die Erfahrung gemacht, was das bedeutet. Du wünschst dir ein möglichst einfaches, entspanntes Leben, wo dich alle mögen. Ich will heute Morgen ganz ehrlich und ganz deutlich sein. Dann bist du im christlichen Glauben falsch. Denn Petrus sagt eindeutig, in dieser Welt bist du als Christ ein Fremdling, ein Exot. Das ist der eine Punkt, den Petrus hier anspricht und den er im ganzen Brief entfaltet. Aber es ist nur die eine Seite. Denn das Leben als Christ ist nicht nur hart, es ist auch ein wunderbares Geschenk. Und warum das so ist, werden wir uns jetzt im zweiten Punkt anschauen. Deine neue Identität als Christ ist eine geschenkte Identität. Ja. Die zweite Seite deiner Identität findest du in Vers 2. Dort heißt es, wir sind die, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Petrus sagt, Gott hat dir ein dreifaches Geschenk gemacht als Christ. Er hat dich erwählt, geheiligt und deinen Gehorsam perfekt gemacht. Das bedeutet, als Christ wirst du in dieser Welt vom Insider zum Outsider. Aber bei Gott ist es genau andersrum. Du wirst als Christ vom Outsider, der getrennt ist von Gott, zum Insider, der zu Gott dazugehört. Gott rettet dich aus deiner Sünde, vor dem endgültigen Tod, von der Sinnlosigkeit des Daseins. Und bei diesem Geschenk der Errettung gibt es viele kleine Schritte, über die uns die Bibel an vielen Stellen etwas verrät. Ja, da ist der erste Schritt, dass Gott dich vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Und da ist der allerletzte Schritt, dass Gott dir irgendwann einen herrlichen, einen neuen, einen unsterblichen Körper schenken wird, in dem du ohne Sünde und ohne Leid in Ewigkeit mit ihm leben darfst. Petrus ist ja hier jetzt erst in der Einleitung seines Briefes. Und deswegen geht er jetzt nicht alle Schritte durch, da würde er viele Verse für brauchen, sondern er nennt einfach nur aus diesen vielen Schritten deiner Errettung drei kleine Schritte. Was wir hier in Vers 2 haben, ist also nur ein Ausschnitt aus dem großen Bild deiner Errettung. Und Petrus sortiert diese drei Geschenke nach den drei Personen der Dreieinigkeit. Zunächst geht er zu Gott, dem Vater. Und er sagt, der hat dich erwählt gemäß der Vorsehung. Das Wort Vorsehung ist im Deutschen ja nicht so leicht zu verstehen. Am besten ersetzt man es durch das Wort Plan oder Beschluss. Vor Grundlegung der Welt hat Gott also beschlossen, geplant, dich zu retten. Du warst gefangen in dieser Welt, aber Gott hat beschlossen, dich aus dieser Welt herauszureißen und dir eine neue Identität zu schenken. Der Grund dafür liegt nicht in dir, sondern in Gottes unglaublicher Gnade und Liebe. Gott, der Vater, hat dich erwählt. Und als nächstes kommt Petrus jetzt zu Gott, dem Heiligen Geist, und sagt über ihn, er hat dich geheiligt. Jetzt kommen wir sozusagen in die jetzige Zeit. Du bist Christ, weil der Heilige Geist in dein Herz eingezogen ist und dir neues Leben geschenkt hat. Das ist die Wiedergeburt, von der wir vor einigen Wochen gehört haben. Petrus kommt auch dann in den nächsten Versen auf diese Wiedergeburt zu sprechen. Aber erstmal betont er etwas anderes über den Heiligen Geist. Hier in Vers 2 sagt er, der Heilige Geist heiligt dich. Was heißt das eigentlich? Heiligen bedeutet, dass man etwas für einen bestimmten Zweck zur Seite stellt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ja, es ist Samstag und die Mutter backt einen Kuchen und der Vater schraubt am Auto. Der Kuchen ist fertig. Kommen die Kinder rein, sehen den Kuchen, sind total begeistert, machen sich über den Kuchen her. Und in weiser Voraussicht hat die Mutter schon vorher so 2-3 Stücke von dem Kuchen genommen, auf so einen extra Teller gepackt und den so hingestellt, dass ihn kein Kind findet. Damit der Papa auch noch was kriegt, wenn er vom Schrauben am Auto wiederkommt. Ja, wir könnten sagen, der Kuchen ist also für den Papa geheiligt worden, ausgesondert worden, für einen bestimmten Zweck zur Seite genommen worden. Und genau das Gleiche hat Gott jetzt mit dir getan, als er dich gerettet hat, als er dir seinen Heiligen Geist geschenkt hat. Er hat dich aus dieser Welt in gewissem Sinn rausgenommen. Ja klar, du lebst noch in dieser Welt, keine Frage. Aber du bist nicht mehr von dieser Welt. In dieser Welt bist du jetzt herausgenommen, du bist ein Fremdling, ein Exot, du gehörst nicht mehr richtig dazu, wie wir eben im ersten Punkt gesehen haben. Aber er hat dich nicht geheiligt, damit du jetzt etwas nicht mehr bist. Du bist zwar nicht mehr zu Hause in dieser Welt, er hat dich aber gleichzeitig für einen bestimmten Zweck geheiligt. Für einen bestimmten Zweck zur Seite gestellt. Ja, die Mutter zum Beispiel in unserem Beispiel, die hat ja diese Stücke Kuchen nicht vorher weggenommen, damit die Kinder traurig sind oder um die Kinder zu ärgern, sondern damit der Vater sie genießen kann. Das ist ja der Grund. Und das Ziel, zu dem du geheiligt bist, das erfahren wir, wenn wir zur dritten Person der Dreieinigkeit kommen, zu Jesus. Wir lesen hier über ihn in Vers 2, dass er dich gehorsam gemacht hat und dass er dich besprengt hat mit dem Blut Christi. Bei Blut Christi denken wir sofort daran, dass Jesus für uns gestorben ist. Und das stimmt natürlich. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was Petrus hier meint. Denn er spricht vom Gehorsam und der Besprengung mit dem Blut Christi. Ja, wenn es nicht darum geht, dass Jesus am Kreuz unsere Sünden vergeben hat durch sein Blut, worum geht es dann? Es geht darum, dass du erwählt bist und dass du geheiligt bist, um gehorsam zu sein. Wir werden nicht durch unseren Gehorsam gerettet. Das betonen wir ja immer und immer wieder. Aber wir werden gerettet, damit wir gehorsam sind. Soweit ist das ja noch einfach. Aber was hat die Besprengung mit dem Blut Christi damit zu tun? Das Problem ist, dass wenn wir gehorsam sind Gott gegenüber als Christen, dass selbst unsere besten Werke ja immer noch ziemlich hässlich sind. Ja, vielleicht ist es dir mal folgendermaßen ergangen. Du wurdest von jemandem gefragt in der Gemeinde, ob du dieser Person helfen kannst. Und dann bist du hingefahren, hast Zeit geopfert, warst total freundlich, hast mit angepackt. Und dann auf dem Nachhauseweg bist du so gefahren, hast dir so innerlich auf die Schulter geklopft und gedacht, nee, ich sag's jetzt nicht laut, denn das wäre ja arrogant, aber ich bin schon ein ganz schön guter Mensch. Der Heidelberger Katechismus ist da sehr realistisch, wenn er in Frage und Antwort 62 sagt, dass auch unsere besten Werke mit Sünde befleckt sind. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Gott liebt deine guten Werke trotzdem. Nicht, weil er ein Auge zudrückt und sagt, Hauptsache der Einsatz stimmt, ja, er oder sie hat sich ja schließlich bemüht, sondern weil das Blut Jesu Christi auch unsere guten Werke, die alles andere als perfekt sind, vollkommen macht. Wie kann man sich das vorstellen? Ich weiß nicht, ob er die Situation kennt. Ja, da ist die Oma und die hat Geburtstag. Die dreijährige Enkelin macht sich an die Arbeit, angesichts dieses großen Ereignisses ein Kunstwerk zu erstellen. Nach 2 Minuten ist das Kunstwerk fertig und der Vater fragt dann interessiert, was das denn sei. Das Kind, ja, ist doch völlig klar, das bin ich mit der Oma im Zoo bei den Giraffen. Okay, der Vater geht hin, macht noch so 2, 3 Striche dazu, damit ein bisschen deutlicher wird, dass das jetzt hier Oma und Giraffe ist. Und falls die Oma so schwer vom Begriff ist, das immer noch nicht zu erkennen, schreibt er drüber mit Oma im Zoo bei den Giraffen. Ein bisschen so ist es mit Jesus, seinem Blut und unseren guten Werken. Ja, unsere guten Werke sehen im übertragenen Sinn aus wie so Gemälde von Dreijährigen. Obwohl sie eigentlich so aussehen müssten wie die besten Bilder der besten Maler aller Zeiten, damit sie vor Gott akzeptabel sind. Und genau an dem Punkt kommt Jesus mit seinem Blut ins Spiel. Und mit seinem Blut macht er jetzt nicht einfach nur so ein paar Striche dazu und schreibt auch nicht dazu, was das denn eigentlich sein soll. Sondern er macht aus unserem Gekritzel unserer guten Werke wunderschöne, perfekte Meisterwerke. Im Alten Testament war es so, dass Menschen und auch Gegenstände mit Blut besprengt werden mussten, um symbolisch ihre Unreinheit, ihre Unheiligkeit loszuwerden. Und dieses Bild benutzt Petrus hier, um deutlich zu machen, dass Jesus durch sein Blut nicht nur uns alle unsere Sünden vergeben hat, sondern dass er auch die guten Werke, unseren Gehorsam, zu dem er uns gerettet hat, dass er auch das durch sein Blut perfekt, wunderschön macht. Was lernen wir hier in Vers 2? Durch das Geschenk der Rettung wirst du bei Gott vom Outsider zum Insider. Der dreieinige Gott stellt dich durch die Erwählung, die Heiligung und die Besprengung mit seinem Blut in eine gehorsame Beziehung zu sich selbst. Und das ist das Beste überhaupt. Das Problem ist nur, du siehst ja den lieben langen Tag, diese Welt. Du lebst in dieser Welt. Und du bist jetzt ein Outsider in dieser Welt. Ein Insider bist du bei Gott, aber den siehst du noch nicht. Und Hand aufs Herz, oft scheint er doch so weit weg zu sein, oder? Aber das ist er nicht. Auch wenn du ihn nicht siehst und meistens auch nicht spürst, du bist abhängig von ihm und er ist bei dir. Das bringt mich zum dritten und letzten Punkt. Deine neue Identität als Christ ist eine abhängige Identität. Ja, um in dieser Welt als Fremdling überleben zu können, brauchst du Gottes Gegenwart. Du brauchst seine Nähe, seine Hilfe. Je mehr dir klar wird, dass du in dieser Welt nur ein Fremdling bist, desto mehr wird dir bewusst, dass du von ihm abhängig bist. Aber es ist nicht nur so, dass du merkst, ich brauche Gott, ich bin von ihm abhängig, sondern Gott kommt dir nahe, er ist bei dir, indem er dir ein Versprechen gibt, indem er dir großartige Verheißungen macht. Und so eine Verheißung spricht deswegen auch Petrus den Christen in der Zerstreuung zu. Am Ende von Vers 2 lesen wir, Gnade und Friede wird euch mehr und mehr zuteil. In anderen Worten, Gott schenke dir mehr und mehr Frieden und Gnade. Und das brauchst du auch. Denn als Christ in dieser Welt ist das Leben oft friedlos und gnadenlos. Dadurch, dass wir noch in dieser Welt sind, stehen wir eben in einer riesigen Spannung. Der wollen wir uns in der nächsten Predigt beschäftigen. Diese Welt ist nicht mehr unsere Heimat, aber diese Welt sehen wir eben den lieben langen Tag. Unsere wahre Heimat ist im Himmel, aber die sehen wir nicht, zumindest noch nicht. Paulus schreibt in Philipper 3, Vers 20, unsere Bürgerschaft, unsere Heimat ist im Himmel. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die zukünftige. Und deswegen brauchst du in dieser Welt immer wieder den Zuspruch und die Verheißung Gottes. Diese Ausrichtung auf das, was wirklich zählt. Der Gott, der dich aus dieser Welt herausgerettet hat, der hat diese Welt so in der Hand, dass kein Haar von deinem Kopf fallen kann, ohne dass er es will. Du bist als geheiligter Fremdling, als erwählter Exot, ganz von seiner Gnade und seinem Frieden abhängig. Aber das ist noch nicht alles. Gott hat nicht nur alles in der Hand und kann dir immer mehr Gnade und Frieden geben in dieser fried- und gnadenlosen Welt. Er weiß auch aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, in einer solchen Welt zu leben. Denn er ist ja selber Mensch geworden. Jesus lebte selbst in dieser Welt. Diese Welt, die durch ihn geschaffen wurde. Diese Welt, in der er jedes Atom mit seiner Kraft zusammenhält. Aber diese Welt ist auch ein System, das ihn nicht wollte. Keine Herberge hatten sie für ihn bei der Geburt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, schreibt Johannes. Aufgewachsen ist er in Nazareth, dem letzten Kuhdorf in der ewig gestrigen Gegend von Galiläa. Was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Fragten die Leute spöttisch. Jesus selbst sagte über sich, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Später, verlassen von den Jüngern, wurde er außerhalb der Stadt gekreuzigt. In Hebräer 13, Vers 12 lesen wir, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Jesus, der Außenseiter. Du gehörst dem Schöpfer des Universums, der in seiner eigenen Schöpfung zum Fremdling wurde, um dich zu erretten. Und wenn du verzweifelt bist und sich dein Leben irgendwie so wenig gerettet und so wenig beschenkt anfühlt, wenn vielleicht auch dein Leben als Fremdling in dieser Welt unangenehm wird und du darunter verzweifelst, dann wende dich an Jesus. Er versteht dich aus eigener Erfahrung. Er wird dich eines Tages in seine wahre Heimat holen. Und bis dahin möchte er dir immer mehr von seinem Frieden und seiner Gnade schenken. Amen.